So, wenn man Hamburger ist und so nah an dem Wasser lebt, so an der Elbe, so am Hafen, und wenn man so die Nordsee und die Ostsee mal kurz dahin fahren kann, um das zu betrachten. Und wenn man dann noch so 15, 16 Jahre alt ist, dann zieht einen das unheimlich raus aufs Meer. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Dann sitzt man da irgendwo so am Hafen und die großen Schiffe, die ziehen da so vorbei und ach, dann packt an das Fernweh, doch einmal irgendwo in Südamerika zu landen oder irgendwo in Indien zu landen oder sonst wohin zu fahren. Auf dem Schiff nur Wasser, herrliche Sonnenuntergänge, ach, das war so das Schönste, was man sich vorstellen konnte. Ich hatte mich bereits auch angemeldet auf einer Seefahrtsschule in Lübeck und wollte dann wirklich aufs Meer fahren, nur dann wurde ich Christ. Nicht leider, sondern zum Glück. Ich bin heute ganz froh, dass ich nicht aufs Meer gefahren bin und dass ich mich heute im Dienst für den Herrn in einer Gemeinde aufhalten darf. Nur so des Öfteren zieht das noch so durch meinen Kopf durch. Ja, da denke ich immer noch an Wasser und so. Urlaubszeit muss ich unbedingt am Wasser verbringen, anders geht das gar nicht. Und ich denke öfter an Schiffe und an andere Sachen. Und das zieht dann so manchmal auch durch meine Predigten durch. Und heute habe ich eine Predigt, die sich mit Schiffen beschäftigt, mit wirklichen Schiffen. Vielleicht könnt ihr euch das gar nicht so vorstellen, dass man da eine Predigt draus machen kann, aber ich kann es, weil ich ein Hamburger bin und weil ich so eine richtige schöne enge Beziehung zu Schiffen habe. Wir kennen sicherlich ein Lied oder das Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, vielleicht kennt ihr das. Nur dieses Schiff, das behandelt das Thema, dass eine Gemeinde ein Schiff sein kann. Und ich habe mir so einmal überlegt, was es eigentlich alles für christliche Gemeindeschiffe gibt. Und ich habe da 7 Stück herausgefunden und ich möchte heute einmal 7 verschiedene Schiffstypen mit 7 verschiedenen Gemeinden vergleichen. Und ich wünschte mir, dass die Gemeinde hier am Ort sich die Jacke oder den Schuh anzieht, der zu ihnen passt. Dass ihr mal herausfindet, was ihr eigentlich für eine Gemeinde seid. Im Übrigen kann man das auch ganz persönlich für sich verwerten. Was bin ich eigentlich für einer? Wo stehe ich dort? So, das erste Schiff nennt sich Kymo. Weiß ich nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt. Ist eine Abkürzung für Küstenmotorschiff. Und diese Küstenmotorschiffe, das sind ganz, ganz kleine Schiffe. Die fahren so die Elbe rauf, durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Ostsee rein und dann von einer Stadt zur anderen immer ganz nah am Ufer lang. Fahren also nicht irgendwo auf große Fahrt, auf die großen Weltmeere, sondern halten sich immer irgendwo am Land und fahren dann da von Oslo nach Stockholm, von Stockholm nach Helsinki und so weiter, irgendwo, wo sie an einen Hafen kommen können. Dieses Schiff möchte ich mit der Gemeinde vergleichen, die sich immer nahe an das Irdische hält. Die immer nahe am Irdischen lang tuckert, die sich nie auf die Meere hinauswagt, die immer gerade an dem Irdischen bleibt. Und dann sieht das in dieser Gemeinde folgendermaßen aus: Oh Geschwister, wir dürfen nicht übertreiben, wir dürfen nicht engstirnig werden, wir dürfen nicht zu weit gehen in unserer Meinung, wir müssen irgendwo ein geistliches Mittelmaß finden, nur nicht übertreiben, die goldene Mitte finden, damit wir nicht irgendwo auf Ablehnung stoßen. Und so, wenn man diese Sachen so denkt, dann treten auch automatisch Fragen auf wie die: Was dürfen wir eigentlich alles mitmachen? Oh, dürfen wir dieses noch? Dürfen wir jenes noch? Wo ist die Grenze? Und diese Fragestellung, die kommt dann auch meist aus einer Gesinnung heraus, dass man meint, man käme in seinem christlichen Leben irgendwo zu kurz. Man müsste doch irgendwo sich mal so richtig Platz schaffen, Raum schaffen, um alles so mitzunehmen, was man nur mitnehmen könnte. Und dann in diesen Situationen, wenn man nicht übertreiben möchte, wenn man nicht weltfremd werden möchte, wenn man immer wieder nach der Grenze fragt, wo ist die Grenze, was darf ich denn alles noch mitmachen, damit ich haarscharf unter der Grenze bin, damit ich noch in das Himmelreich hineingelange, dann halten wir uns im Küstengebiet auf. Denn sind wir zwar nicht auf Land, aber wir sind auch mal nur ebenso im Wasser drin. Eine Frage, die nach jeder Gemeinde kommt, nach jeder Schiffsvorstellung kommt, ist die: Was sagt Gott eigentlich zu einem solchen Schiff? Was sagt Gott zu einer solchen Gemeinde? Was hält er von dieser Gemeinde, von dieser Art von Gemeinde? Und die Bibel gibt uns da eine Antwort in Offenbarung. Im 3. Kapitel, dort heißt es, von der Gemeinde zu Laodicea: Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeiern aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich glaube, dass die Christen und dass die Gemeinde, die sich immer ganz nah an dieses Irdische hält, die diesem Küstenmotorschiff ähnelt, dass die Gemeinde vom Segen Gottes gar nicht viel hat. Dass sie eigentlich gar nicht weiß, was für Reichtümer wir eigentlich haben könnten in diesem wunderbaren Glauben, den Gott uns geschenkt hat. Die wissen gar nicht, was für Segnungen eigentlich alles auf uns kommen, wenn wir uns Gott total ausliefern, wenn wir der Welt total absagen, wenn wir uns Gott total zur Verfügung stellen. Eine arme, eine sehr arme Gemeinde, nicht heiß, nicht kalt, so warm, so richtig labberig warm, dass Gott die Gemeinde aus seinem Mund ausspeien muss, dass er von dieser Gemeinde nicht sehr viel hält. Die Bibel sagt uns, dass das vornehmste Gebot das ist, dass wir Gott lieben sollen, unseren Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte und nicht vom halben Herzen, halbherzig, nicht so mit unserem halben Gemüte, mit unserer halben Seele, sondern total, ganz, unsere ganze Person, unser ganzes Denken ist darin eingeschlossen. Wo das nicht ist bei uns, wo das nicht ist in einer Gemeinde, da gleicht die Gemeinde diesem Küstenmotorschiff. Und da spricht Gott das Urteil. Ich werde dich, ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Das war das erste Schiff, Küstenmotorschiff. Nun kommen wir zum zweiten. Dieses zweite Schiff ist der Frachter. Kennen wir sicherlich, das sind so die etwas größeren Schiffe, die Frachtgut in irgendwelche ferne Länder fahren. Ja, da sind Bananen drauf und dann sind da irgendwelche anderen Güter drauf, die werden zu fremden Häfen gebracht, wo sie bestellt wurden. Und so werden die Sachen dorthin gebracht. Dieses Schiff ist eben für Frachtgut, für Fracht vorgesehen, um das über die Meere zu anderen Häfen zu bringen. Die geistliche Interpretation für den Frachter soll die Gemeinde sein, die sich rein sozial engagiert. Die Gemeinde, die ihren Auftrag nicht mehr darin sieht, Evangelium auszuteilen, sondern mehr und mehr Schwergewicht darauf legt, Armen, Kranken, Alten und sozial Geschädigten zu helfen. Es wird Brot für das leibliche Bedürfnis geboten, das Brot des Lebens aber wird vorenthalten oder höchstens in unaufdringlicher Dosierung nebensächlich erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir solche Gemeinden erkennen oder kennen. Ich weiß davon einigen, wo man nicht mehr Wert auf das Evangelium legt, sondern wo einfach nur noch die Hilfe dargeboten wird. Wo man einfach nur noch etwas Gutes tun möchte für die dritte Welt und damit das Gute im Menschen hervorheben will, das Gute in der Gemeinde hervorheben will. Wir tun ja etwas für Gott aus Nächstenliebe und deshalb sind wir gerechtfertigt, kommen wir auch in den Himmel. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde auch ein solches Werk, das nennt sich das Kinderhilfswerk. Wir stellen uns ja selbst mit einer solchen Aktion auch auf die Straße, um dort Tee zu verkaufen, um dann diesen Erlös auch den Kindern der dritten Welt zukommen zu lassen. Nur ist das ja nicht unser eigentliches Anliegen, denn was sagt die Bibel zu dem Verhalten dieser Gemeinde? Jesus selbst hat immer geholfen, wo er nur konnte, das ist klar, aber er ließ die Menschen auch wissen, dass sie von Neuem geboren werden musste. Wo der Herr Jesus hinkam, da hat er immer Brot gegeben, da hat er Heilung geschenkt, da hat er den Menschen in ihren sozialen Verhältnissen geholfen, dass es ihnen besser ginge. Aber er hat die Menschen nicht einfach so gelassen mit einem Stück Brot oder mit irgendwelchen Genesungsaktionen, sondern er hat diesen Menschen auch ganz klar gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, sündigt hinfort nicht mehr, folget mir nach, ihr sollt in das Reich Gottes eingehen. Das war der Grundtenor und aus diesem Grundtenor heraus hat sich dann das Soziale entwickelt. Ich denke auch an Petrus und Johannes, die hinauf zum Tempel gingen und die dann so einen kranken Menschen da vor sich sahen, der um Geld bettelte, der ja seine Familie, seine Verwandten und was weiß ich alles noch mit diesem Geld verpflegen musste. Und die beiden, die hätten ihm sicherlich irgendwo was geben können, aber sie taten es nicht, sie gaben ihm das Eigentliche. Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christus stehe auf und wandel. Und dieser Mensch konnte gehen und ich denke, er konnte deshalb gehen, weil er Glauben hatte an den Herrn Jesus. Ich denke auch selbst an den Paulus, der nicht viel von sozialen Engagement geredet hat, sondern der einfach was getan hat, nämlich gepredigt. Immer wieder das Kreuz. In der Mitte seines Lebens, in der Mitte seiner Verkündigung, seines Auftretens, da stand das Wort vom Kreuz und nichts anderes. Ich möchte da jetzt nicht einseitig werden. Wir sollen helfen. Ein Kinderhilfswerk ist sehr gut. Aber wir dürfen dabei das Eigentliche nicht vergessen. Und die Frage ist an uns, sind wir eine solche Gemeinde? Ich komme zu einem nächsten Schiff. Oh, ein ganz schlimmes Schiff, das ist der Zerstörer, habt ihr vielleicht auch gesehen. Sind in Hamburg auch des Öfteren, irgendwo im Dock, man kann sie bestaunen, was da alle für Kanonenrohre drauf gebaut sind. Dieses Schiff gehört in den Bereich der Marine. Es ist ein Kriegsschiff mit der Funktion, im Kriegsfall andere Schiffe zu zerstören. Die Gemeinde, die ich mit einem Zerstörer vergleichen möchte, ist eine selbstgerechte Gemeinde. Eine selbstgerechte Gemeinde, eine Gemeinde voller Stolz. Eine Gemeinde, die Wert auf ihre Tradition legt. Wir Was sind wir? Was haben wir für eine tolle Vergangenheit? Wir sind die, die von Gott erwählt worden sind. Wir sind noch die einzig Wahren. Wenn wir nicht wären, was wäre die arme Christenheit? Wir und nochmal wir. Unsere Lehre. Wir haben die einzige Wahrheit. Alle anderen Christen, die sind irgendwo auf dem Holzpfad. Die zählen gar nichts. Die gehen womöglich sogar noch in die Hölle. Aber wir haben die reine Lehre. Wir haben die beste Gemeinde. Wir sind die besten Christen. Top. Alles stimmt. Von vorne bis hinten. Manchmal könnte ich weinen, wenn ich solche Gemeinden oder solche Christen vor mir sehe. Denn irgendwo betrügen die sich selber. Sie sind die einzig Wahren, außer ihnen gilt gar nichts. Sie stehen, alles andere ist Schotter, null und nichtig. Und dann, in dieser Situation, wenn eine Gemeinde selbstgerecht ist, dann wird geschossen, dann wird losgeballert. Dann hat der Evangelist irgendwo mal was gesagt und das wird schriftlich fixiert auf irgendeinem Blatt und der wird runtergemacht, wird in die Hölle verbannt, der zählt nichts, der gilt nichts, das ist doch gar keiner. Und wie kann der sich überhaupt erdrießen, so etwas zu sagen? Oder es wird auf einen Prediger geschossen, einfach drauf losgeballert, was das für ein dummer Mensch ist, dass der hier und da irgendwas mal gesagt haben könnte und dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, in Verantwortung gezogen, fertig gemacht. Das kann kein Prediger sein, der Teufel hat den irgendwo benutzt. Und Geschwister werden fertig gemacht, Methoden werden manchmal fertig gemacht. Wie können die Christen bloß so etwas machen, so was Dummes, finden wir nicht in der Bibel, also dürfen wir so etwas auch nicht machen. Und es wird geschossen, 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 geballert und manches wird dabei zerstört. Nicht nur manches, sondern sehr, sehr vieles. Der Zerstörer. Was sagt Gott zu einer solchen Gemeinde? Wie steht er zu einer solchen Gemeinde? Jaget alle Zeit den Guten nach untereinander. Wir sollen nicht das Schlechte im anderen suchen. Wir sollen nicht immer poolen, wo der andere falsch gewickelt ist, wo er eventuell mal einen Fehler gemacht hat, wo er eventuell mal auf den falschen Weg gegangen ist. Wir sollen den Guten nachjagen untereinander. Wir sollen auf den Nächsten zugehen und nicht sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist falsch und jenes ist falsch, was du da gesagt hast, ist falsch und so weiter. Nein, wir sollen auf unseren Nächsten, auf unseren Bruder zugehen und sollen sagen, was gut ist. Dieses hast du gut getan, jenes hast du gut getan. Ich freue mich darüber, das war mir zum Segen. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn wir den anderen fertig machen. Und wenn er tatsächlich irgendwo falsch gewickelt ist, dann können wir ihm eher damit helfen, dass wir ihm Mut machen und dass wir ihm sagen, was gut war, als wenn wir ihn nur fertig machen. Denn dann zerstören wir. Dann heißt es auch, doch haltet ihn nicht als einen Feind, sondern vermahnet ihn als einen Bruder. Wenn wir wirklich einen ermahnen müssen, dann sollen wir nicht vor ihm stehen, als wenn wir ihn richtig niedermachen wollen und sollen nicht da alles Mögliche auf ihn losdonnern, dass er bloß bald am Boden liegt, sondern dann sollen wir ihn ganz lieb in die Augen schauen und er soll das Gefühl bekommen, dass wir das wirklich auch in Liebe weitersagen. Wir sollen ihn als einen Bruder vermahnen. Lasset aber alles in Liebe geschehen, heißt es auch. Lasset aber alles in Liebe geschehen, nicht in Selbstgerechtigkeit, nicht in Selbstverherrlichung, nicht auf dem Standpunkt, ich bin der einzig Wahre, alles andere ist schlecht. In Liebe, in wirklicher Liebe. Darum, und das ist die letzte Ermahnung an die Gemeinde, die so ist, die am Zerstörer gleicht und sicherlich auch die gewichtigste, darum, wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Und ich werde manchmal das Gefühl nicht los bei Christen, die nur auf alles Mögliche schimpfen in der Christenheit, dass die irgendwo mit Gott nicht mehr richtig leben, dass die irgendwo die Liebe Gottes gar nicht mehr in ihrem Leben haben, dass die irgendwo sich auf irgendeinen Zerstörer begeben haben, wo eigentlich Gott nicht mehr da ist, wo die Liebe Gottes nicht mehr sichtbar ist, nicht mehr transzendent ist. Und ich wünschte mir, dass man das sehen könnte. Es gibt noch ein Schiff, das nächste Schiff. Das ist der Vergnügungsdampfer. Kennt ihr sicherlich auch. Vergnügungsdampfer gibt es allerhand. Der Heinz-Martin Adler, der jetzt nicht hier ist, der heute Nachmittag nochmal kommen wird, der hat bei so einer Gesellschaft gearbeitet, die dafür zuständig war, solche Vergnügungsdampferfahrten auszurichten. Da sieht das dann so aus, morgens wird man mit Musik geweckt und dann bekommt man ein ganz tolles Frühstück noch in seine Koje hineingelegt und dann geht's voll Programm von morgens bis abends mit Tischtennisspielen, mit Tennisspielen, mit Schwimmen, mit Tontaubenschießen und so weiter. Es ist da wirklich voll Programm, Full Power, keiner braucht sich langweilen, für jeden ist gesorgt. Eine Fahrt, dieses Schiff geht auf Fahrt, um den mitkommenden Menschen Vergnügung und Erholung zu bieten. Und jetzt? Eine integrierte Gemeinde mit Kulturprogramm soll dem Vergnügungsdampfer gleichen. Es geht in dieser Gemeinde nicht mehr um Christus, nicht mehr um das Kreuz, nicht mehr um das eigentliche Anliegen. Es geht in dieser Gemeinschaft nicht um Christus. Alles dreht sich eigentlich nur um sich selber, um die eigene Person. Nur profilierte Leute können Eingang finden in diese Gemeinde. Nur Leute, die irgendetwas darstellen, die was sind, die so ein gewisses Know-how haben, die irgendwo von vorne bis hinten stimmen. Man weiß, dass deren Aussage Gewicht hat und dass das wirklich angenehme, angesehene Leute sind. Und die Predigt muss anspruchsvoll sein. Da muss alles stimmen. Da muss alles durchdacht sein. Und wehe, der verspricht sich mal, der Prediger. Das ist ja schlimm. Das passt denn nicht mehr. Und das Programm, das muss harmonisch sein. Das muss abgerundet sein. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, A, B, C. Und wehe, das Opfer wird beim ersten Lied eingesammelt. Das kann furchtbar sein. Das passt nicht in unser Programm hinein. Rundrum muss alles stimmen. Feierliche Stimmung muss provoziert werden. Es müssen langsame Worte gesprochen werden, bedächtig. Dazu muss die Orgel spielen, dass man so richtig in ein, ach, in so ein ganz tolles geistliches Gefühl hineinkommt. Meine Gefühle müssen ja auch Befriedigung bekommen. Das ist eine Gemeinde schrecklich, wirklich schrecklich, furchtbar. Was sagt die Bibel zu dieser Gemeinde, zu einer solchen Gemeinde, die am Vergnügungsdampfer ähnelt? Nehmet euer Kreuz auf euch. Nehmet euer Kreuz auf euch. Einer trage des anderen Last. Da verspüre ich nichts von Vergnügung. Ganz im Gegenteil. Da verspüre ich etwas von Lasten, die wir tragen sollen, anstelle des anderen. Da verspüre ich Verantwortung. Da sehe ich Mitarbeit und nichts anderes. Und ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Nicht Stimmung, nicht Rambazamba, nicht, dass von vorne bis hinten alles stimmt, sondern Gottesdienst ist dort, wo wir zum Gottesdienst zusammenkommen, um einander zu helfen, um den Armen zu helfen, um den Witwen zu helfen, um den Alleinstehenden zu helfen, um füreinander da zu sein. Das ist Gottesdienst, wahrer Gottesdienst. So, jetzt habe ich noch drei Schiffe. Ich hoffe, ihr ermüdet nicht. Es gibt da nämlich noch die Yacht. Ich weiß nicht, ob ihr eine Yacht kennt. Die findet man auch so auf Binnenseen. Da braucht man nicht unbedingt irgendwo an der Nordsee wohnen. Dieses Boot wird meistens von Reichen dazu verwendet, das Wochenende oder den Urlaub auf See zu verbringen. Man fährt da nur am Wochenende mit raus oder höchstens im Urlaub. Vergleichen möchte ich dieses Boot mit einer Wochenend- und Urlaubsgemeinde. Die Gemeinde besteht aus Gottesdienstbesuchern und nicht aus Gliedern. Nur aus Gottesdienstbesuchern. Man kommt nur am Sonntagmorgen, damit man dabei ist, denn man muss vor Gott der Rechenschaft ablegen, ob man auch in den Gottesdiensten um 10 Uhr pünktlich da war und um 11 Uhr auch pünktlich wieder weggegangen ist. Das gibt viele Gemeinden, die bestehen eben nur aus diesen Yachtmitgliedern, da, dass man eben nur sonntags erscheint, eventuell, und das ist dann schon wirklich viel, noch zur Bibelstunde. Aber das ist ein ganz großes Opfer. Und das kann nicht jeder so mit seiner Zeit vereinbaren. Und deshalb, Sonntag, das sollte dann auch schon genug sein. Mancher Urlaub wird sogar dafür geopfert, dass man auf eine Missionsfreizeit geht oder auf eine andere Freizeit. Oh, das ist also wirklich ein sagenhaftes Opfer. Was sagt die Bibel zu einer solchen Gemeinde? Die Bibel sagt zu diesen Wochenend- und Urlaubschristen, ihr seid der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die gehört zueinander. Nicht nur am Sonntag, nicht nur am Mittwoch zur Bibelstunde, sondern die ganze Woche, den ganzen Monat, die ganzen Jahre, das ganze Leben hindurch. Wir sind ein Organismus, etwas Lebendiges. Wir bilden den Leib Christi, gehören zueinander. Und eine Hand sollte anderen hilfreich sein und so weiter. Was nützt es, wenn der Fuß am laufenden Band irgendwo zu Hause bleibt und ich dann nicht gehen kann? Alle Menschen, alle Christen in der Gemeinde stehen verantwortlich in der Gemeindearbeit und haben etwas für das Reich Gottes zu tun. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft, heißt es. Und Gemeinschaft bilden heißt nicht nur sonntags zum Gottesdienst gehen, da kommt meistens gar keine Gemeinschaft zustande. Gemeinschaft bilden heißt, zusammen zu sein, zusammen über die Gottesdienste, über die Bibelstunden hinaus Gemeinschaft zu haben, Gottesdienst zu teilen, andere Dinge zu teilen, miteinander zu sprechen, miteinander etwas zu tun für das Reich Gottes. Dann heißt es, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebet. Wo wollen wir denn die Liebe zeigen, wenn wir bloß sonntags zusammenkommen? Da kann das nicht schwer sein. Oh, ich habe dich furchtbar lieb, nicht? Und der geht da gleich wieder weg. Schön. Die Liebe kann nur dann bewiesen werden, wenn wir zusammen sind. Wenn wir wirklich Leib bilden. Wenn wir wirklich, wirkliche Gemeinschaft miteinander haben. Übrigens, alle Segnungen und Verheißungen gelten der Gemeinde, nicht dem Einzelnen. Gott gibt Segnungen, Gott gibt Gaben, nicht um den Einzelnen zu erbauen, nicht um den Einzelnen eine gewisse Befriedigung zu geben, sondern Gott gibt Gaben und Segnungen, damit die Gemeinde erbaut wird, damit die Gemeinde wächst, damit die Gemeinde Stärkung erfährt, durch mich, durch meine Begabung, dadurch, was ich in diese Gottesdienste, was ich in die Gemeinschaft hineinbringe. Ganz klar, eine solche Yacht kann eigentlich vor Gottes Augen nicht bestehen. Nun kommt ein ganz eigenartiges Schiff. Das ist der Seelenverkäufer. Habt ihr da schon mal was von gehört? Ein Seelenverkäufer. Dieses Schiff fährt auf See, obwohl es schon lange nicht mehr fahren dürfte. Da es aber hoch versichert ist, fährt man so lange, bis es auf offener See zerbricht oder untergeht. Denn dann kann man die Prämie bekommen. Dann gibt es das große Geld und davon kann man sich eventuell ein neues Schiff kaufen oder irgendwo ein Bungalow in den Bergen bei Neustadt hinsetzen. Als Seelenverkäufer. Die Interpretation für dieses Schiff ist die Gemeinde, die schon lange keine Gemeinde mehr ist. Versammlungen finden statt, jedoch ohne wirkliche geistliche Gemeinschaft. Vielleicht werden gute Gebete formuliert, da werden manchmal ganz wunderbare Gebete formuliert. Die hat man irgendwann vor 20, 30 Jahren mal gelernt oder vor 10 Jahren. Auswendig gelernt manchmal. Und die Gebete werden gesprochen, obwohl man innen drin total hohl ist. Obwohl sich da gar nichts mehr abspielt. Zu Hause, stille Zeit, gar nichts mehr. Aber in der Gemeinde, oh, da kommt ein knackiges Gebet. Fürchterlich, fürchterlich hohl. Vielleicht werden sogar wunderbare Kommentare zu Bibeltexten gegeben. Man kennt sich aus. Im griechischen Urtext steht das und das. Und die Lehre, der Bruder Warner oder wer, der hat das und das mal gesagt. Weiß ich ganz genau, habe ich gelesen. Und in Wirklichkeit spielt sich geistlich gar nichts mehr ab. Tot, total tot. Und in dieser Gemeinde fehlt dann manchmal der Glaube, der wirkliche Glaube an diesen lebendigen Jesus. In dieser Gemeinde fehlt die Liebe, die wirkliche göttliche Liebe untereinander. Und in dieser Gemeinde fehlt auch die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Man glaubt an alles Mögliche, man hofft auf sein Haus, dass es bald fertig sein wird. Man hofft, dass man irgendwann eine Gehaltserhöhung bekommt. Aber dass Christus bald wiederkommen wird, darauf hoffen sehr wenige Christen. Manchmal oder oft liegen sogar unbereinigte Sünden vor. Dass irgendwo gesündigt wurde und dass man da nicht klar Schiff gemacht hat, irgendwo überspielt, als wenn nichts geschehen wäre, ist ja alles in Ordnung, der andere weiß nichts davon, keep smiling, alles klar, ich bin sehr fromm, ich kann sogar beten. Was sagt Gott zu dieser Gemeinde? Offenbarung 3 gibt uns da auch Antwort. Ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als völlig erfunden von meinem Gott. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und halte es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich weiß deine Werke, deine Gebete, deine Bibelkommentare, was weiß ich noch alles, ich weiß es. Du hast den Namen Christ, aber du bist tot, mausetot, da ist nichts mehr, gar nichts mehr. Das sagt Gott zu einer solchen Gemeinde, die von sich vielleicht meint, was weiß ich, was sie groß wäre, aber die in Wirklichkeit gerade diesem Schiff, dem Seelenverkäufer gleicht, wo sich nichts mehr abspielt und wo Gott nicht mehr segnen kann, wo Gott nichts mehr tun kann, wo eben alles tot ist. Nun möchte ich zu dem letzten Boot kommen. Und das ist ein Boot, das gefällt mir sehr. Ein schönes Boot, ein wirklich schönes Boot. Und zwar ist das ein Fischerboot. Ein schönes Fischerboot. Sicherlich ist uns dieses Boot bekannt, gerade auch als Christen. Aus der Bibel wissen wir heraus, dass wir da verschiedene Anhaltspunkte immer wieder an die Fischerboote haben. Wir haben gestern auch gehört vom Harald, er hat die Predigt gehalten darüber, dass eben, oder nicht nur darüber, unter anderem in einem Punkt kam es vor, dass der Petrus und die Jünger hinausgefahren sind mit dem Fischerboot und gerade mitten am Tag, wo sie die ganze Nacht schon gefischt haben und was Gott dafür ein Wunder durch tun konnte. Eine Gemeinde, die missionarisch aktiv ist, möchte ich mit diesem Boot vergleichen. Sie kommen dem Auftrag Jesu nach, dass Jesus sagt, geht hinaus, verkündigt das Evangelium, zur Zeit oder zur Unzeit, sagt es weiter, die frohe Botschaft, tut etwas für mich, sitzt nicht nur in den Gemeindehäusern herum und sagt, wir haben ein schönes Gemeindehaus, sondern geht hinaus, seid Fischer, seid ein Fischerboot, wo andere Menschen hineinfinden können, wo neue Menschen hinzustoßen, wo sie auch die Wahrheit erkennen können, wo sie auch merken, dass dort etwas ist, was Ewigkeitswert haben. Warum halten die Frommen sich manchmal in allen anderen Booten auf und sind nur kein Fischerboot? Warum? Eigentlich sehr schade. Was sagt Gott zu dieser Gemeinde, die einem Fischerboot gleicht? Ich habe die Antwort aus Matthäus 25. Dort heißt es, all du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Gott hat seine Freude an einer Gemeinde, die ein Fischerboot ist. Eine Gemeinde, bei der sich nicht alles um die Gemeinde dreht, um sich selber, sondern eine Gemeinde, die nach außen hin gerichtet ist, die andere Menschen für Christus, für das Evangelium gewinnen möchte, die ganz genau und ganz klar erkennt, dass all die Menschen, die draußen sind, dass die in ihren sicheren Tod laufen, in ihren sicheren Tod. Und wenn das Christen manchmal noch auf den Stühlen hält, dann ist das jammerschade. Wir sollten was tun. Sicherlich haben die verschiedensten Gemeinden auch irgendwo, die verschiedensten anderen Schiffe, Teilbereiche befinden sich auch auf dem Fischerboot. Ich glaube, dass wir auch sozial was tun sollten. Ich glaube, dass wir auch teilweise ein bisschen Vergnügen haben sollten, dass wir irgendwo auch mal ein schönes Programm haben sollten, was unsere Sinne befriedigt. Aber das sollte nicht alles sein. Und das eigentliche Anliegen sollte eben dieses sein, jenes, dass wir Menschen für Christus gewinnen, dass noch mehr Menschen hinzukommen, damit sie mit uns gemeinsam in die Ewigkeit gehen können und hier in Lebzeiten auch mit Gemeinde bauen können und auch mit unserem wunderbaren Gott loben können. Ich möchte uns einmal das Lied vorlesen, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, von dem ich ja eigentlich ausgegangen bin, das eigentlich der Ursprung meiner Predigt war. Die Verse heißen: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist noch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. An jeder sehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft aus dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichem Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Und ich wünsche mir, dass das Gemeindeschiff der Gemeinde Gottes hier in Neustadt am Ende auch in diesen wunderbaren Hafen einläuft, aber nicht alleine, sondern mit vielen, vielen anderen Menschen aus dieser Stadt, die durch unser Zutun, durch Gottes Gnade auch den Himmel miterben dürfen. Ich wünsche es mir. Das ist unser Auftrag, unser eigentlicher. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu und ich denke, wir sollten dafür beten.